zweite Sonntag. Sie hören die Studentenfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Glück in der Liebe, Pech im Spiel. Unser heutiges Thema, Romantik im Spiel.
Ja, Romantik ist im Rollenspiel, glaube ich, viel seltener präsent als in fast allen anderen Medien. Auch wenn es halt in der Regel in einer sehr, sagen wir, cis-heteronormativen Form gezeigt wird, ist doch die Liebe oft irgendwie eine Motivation, die bei fast allen Medien relevant ist. Also jetzt nicht Brettspiele, wo du Agricola-artig eine Farm managst, du bist halt nicht mit dem Geflügel verliebt, aber halt in Computerspielen gibt es halt ständig irgendwelche romanceable Options und sowas, die eingebaut werden.
Selbst harte Actionfilme haben oft irgendwelche romantischen Szenen oder zumindest angehauchte Szenen.
Ja, ein Love Interest, der manchmal wird es halt auch eher wie so eine Belohnung dargestellt, was dann halt wieder seine eigenen Problematiken birgt, aber genau, Romantik.
Werfe genug Action rein, es fällt Liebe raus.
Mhm, ja, genau. Tötest den Drachen, kriegst die Prinzessin und so ein
Kram. Tötest die Prinzessin, kriegst den Drachen?
Je nachdem, was du halt suchst.
Je nach Genre.
Genau, aber ja, im Rollenspiel, der so den Pen and Paper Ring, ist Romantik ja. Also, wie oft erlebst du das da? Also, in demselben Maße wie in anderen Medien?
Ich glaube, weniger. Bin jetzt zum Teil die Person, die Liebesfilme schaut. Ist mehr so ein Ding, wenn ich krank auf dem Sofa liege und mir denke, jetzt irgendwas Stumpfes, dann gucke ich sowas. Aber auch darüber hinaus, was ich so an Medien konsumiere, enthält, glaube ich, insgesamt mehr Romantikkram als Rollenspiel. Wobei das echt auf die Gruppe ankommt. Ich kenne einige Runden und Gruppen und klar, wenn man jetzt auf Conventions spielt, was wir halt auch gerne mal viel machen, gibt es sowas sehr selten, weil es einfach mal, die Leute kommen nur kurz zusammen. Aber ich kenne auch Gruppen und wir sind auch gemeinsam in einer, wo es, glaube ich, ohne selten abgeht.
Ja, ja. Also du meinst, es liegt an der Konstellation der Leute, ob Rollenspiel viel Romantik enthält?
Ich glaube, ja. Also zum Teil zumindest. Ob man drauf kommt oder, also ob es etwas, ein Bedürfnis ist oder nicht zum Teil. Manche Personen im Rollenspiel haben da sehr viel Bedürfnis nach und versuchen es immer einzubringen. Andere kommen gar nicht auf den Gedanken, weil es, sobald es nicht als zwingend im Regelwerk steht, wird es nicht bedacht. Da sind die Unterschiede einfach sehr groß und ich glaube, das spiegelt sich dann immer in den Gruppen wieder, wie sehr es bedacht wird.
Ja, ich denke auch, dass es in der Regel von den Spielenden mit an den Tisch getragen werden muss. Denn wir haben sehr selten Romantik als vorgegebenen Plot innerhalb der, sagen wir, vorgegebenen Abenteuer und so etwas. Da findet man das selten vertreten. Also gerade bei Spielen, die vorgefechte Abenteuer haben, ist halt wenig Romantik mitbedacht. Sondern ja, es wird eher für eine generische Figurenkonstellation von, ja, das sind irgendwie Helden, geschrieben.
Mhm.
Also da kann man halt nicht voraussehen, welche Figuren die Spielenden attraktiv finden werden und mit wem sie Romantik haben wollen.
Nicht jede Gruppe möchte das.
Genau, und die Helden treten sehr als Gruppe auf. Also die Spieler sind eine Gruppe und nicht die einzelnen Personen werden angesprochen. Das heißt, die Heldengruppe ist wahrscheinlich nicht in eine einzelne Person verliebt in der Regel. Gemeinsam.
Es ist doch ein großartiger Abenteueraufhänger. Eure Helden sind alle verliebt in diese Person.
Ja.
Und darum wird mir das Abenteuer.
Das ist ein cooler Aufhänger, den man machen kann, aber bisher habe ich ihn
nicht erlebt.
Nicht gelesen. Also für manche Spieler wäre das ein Eingriff in ihre Agency, dass sozusagen sie dort und so weiter über ihren Charakter verlieren, weil gesagt wird, du bist verliebt.
Ja, ja. Wenn hier nebenbei knisternde Geräusche kommen, meine Katze schleicht um uns herum und greift mein Papier an.
Genau, wir haben einen Studiogast. Aber ja, mit wem würdest du denn sowas spielen wollen, wenn es von der Gruppe abhängt?
Oh, ich bin da offen und das geht mit jedem, aber die einzige Bedingung ist, dass alle Bock drauf haben oder die beteiligten Personen Bock drauf haben. Ich bin absolut dagegen, das jemandem aufzuzwingen, weil wenn man da keine Lust drauf hat, dann macht es halt auch keinen Spaß.
Also wie weit würdest du da die Grenze ziehen? Also wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock auf Romantik, würdest du auch gar keine einbringen oder einfach mit dem Spielenden, mit dem Mitspielenden nicht?
Ich würde mit dem Mitspielenden nicht einbringen und man müsste halt gucken, wenn jemand anderes sagt, aber ich habe voll Bock auf Romantik und ich möchte das jetzt, können wir da was einbauen? Ich würde Rücksprache halten, ob das für ihn okay ist.
Genau, ob es ein Line oder eine Veil ist.
So. Genau, wie hart die Grenze ist. So. Nee, ich will auch nichts von mitkriegen. Dann muss man halt auch gucken, ob die Gruppe zusammenpasst.
Also in Gruppen, die, sagen wir mal, nur aus Heteromännern bestehen, die alle ein bisschen unsicher sind, Gefühle zu zeigen, kommt es weniger oft vor, als in Gruppen, die auch sonst...
Ein bisschen diverser aufgestellt sind.
Ja, oder einen offenen Umgang mit ihren Gefühlen. Also es können ja auch einfach eine Gruppe von Heteromännern sein, die sich halt sonst in ihre Beziehung unterhalten, bei denen das Thema nicht nur im Rollenspiel eine Präsenz hätte. Weil das ist, glaube ich, nämlich der... Wenn man sich unsicher ist, überhaupt über Gefühle oder Romantik oder so zu reden, dann ist es halt auch schwer, das für seinen eigenen Charakter im Spiel auszudrücken.
Ja, allerdings. Und auch wenn man da gerade jetzt vielleicht noch keine Erfahrungen drin hat, ja, einfach nicht auskennt und auch gar nicht weiß, wie man das mit seinem Charakter gestalten wollen würde, dann ist es vielleicht auch einfach kein Interesse.
Ja, es kommt einem ja auch, also vielleicht weird vor, so flirtige Szenen dann mit Mitspielenden auszuspielen oder der Spielleitung.
Ja, das mag sein. Ich glaube auch da ist es, je heterogener die Gruppe ist, desto weirder kann das sein oder so seltsamer kann einem das vorkommen. Aber das ist halt auch absolut Typ- und Gruppensache. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, es gibt da auch Gruppen von heterosexuellen Männern, die wenig Erfahrung in Romantik haben oder auch wenig Interesse dran und das trotzdem spielen zwischendurch.
Genau, weil wo die Szene sich einfach dahingehend entwickelt und weil es auch einfach so eine bekannte Storystruktur ist.
Oder auch einfach, weil sie Bock drauf haben.
Ja.
Es vielleicht auch ein Safe Space ist, um es zu erkunden und um damit ein bisschen rumzuspielen.
Also für mich ist die Grenze, Romantik im Rollenspiel einzubringen, halt auch viel, viel niedriger als mit den Leuten for real zu flirten. Es muss halt auch echt keine Chemie bestehen, damit ich am Rollenspieltisch einen Charakter darstelle. Wobei teilweise, wenn ich die Leute wirklich noch nicht gut kenne, ein bisschen eine Hemmung bei mir da ist, solche Charakter zu machen. Oder wenn wirklich eine Chemie da ist. Ja. Weil sozusagen das Flirten sozusagen durch die charaktergefilterte Sache zu verderben den Eindruck zu verfälschen, sag ich mal.
Ja, wenn tatsächlich die Chemie da ist, ist es natürlich auch schwieriger, die Trennung zu machen.
Genau.
Da besteht dann die Gefahr, dass es übergeht. Und dann ist halt die Frage, wie man damit umgehen möchte.
Wie man das will.
Ja, ob man das möchte.
Genau, und ansprechen kann halt auch schwierig sein in dem Moment. Mhm. Weil vielleicht sind die Gefühle halt eben noch nicht auf dem Level, dass sie erwidert werden und man weiß, dass sie es nicht werden.
Ja.
Und dann halt, wie kommt es dann rüber? Also selbst wenn es sinnvoll ist und die Handlung das anbietet, wie kommt es rüber, wenn ich einen Charakter flirten lasse mit einer Person, die mich schon abgelehnt hat, sozusagen?
Mhm. Ja, da sehe ich als auch Schwierigkeiten. Bei Unbekannten ist es bei mir eher ich würde vorsichtig antesten, wie die darauf reagieren. Oder halt vorher einmal ansprechen. Habt ihr Bock drauf? Und wenn die Antwort ja ist, dann kann man ein bisschen reingehen, aber es ist halt auch immer die Frage, wie intensiv geht man da überhaupt rein?
Genau.
Auch wenn Romantik im Spiel vorkommt, muss man ja nicht jedes Flirten, jedes romantische Gespräch, jede romantische Szene ausspielen. Seitenlange Liebesgedichte schreiben und vortragen.
Nee, genau. Also, wenn das euer Ding ist, bitte. Aber jetzt generell ist das halt nicht notwendig, um das Element ins Spiel einzubringen. Das geht halt auf wie viele andere Sachen eben auf einer beschreibenden Ebene.
Genau.
Also, manchmal ist es sogar besser, bevor es halt super awkward wird. Lieber auf die Beschreibungsebene gehen, als da hin und her zu schreiben, hin und her zu reden auf einer zunehmenden Cringe-Level.
Ja, ja, da kann man auch irgendwann einfach den Veil ziehen.
Ja, genau. Warum Romantik im Spiel?
Warum Romantik im Spiel?
Ja, was bringt uns das? Wie bereichert es das Spiel?
Es ist halt einfach eine Ebene, die man einbringen kann, die interessante Aspekte bieten kann.
Ja, also zwischen den Spielercharakteren ist das eine weitere Möglichkeit von Beziehungen, und die Beziehungen der Spielercharakter sind ja wirklich eine der prägenden Kernelemente der Gruppe. Und mit NSC und sowas ist das halt auch eben eine Interaktion, plus es gibt halt einfach so eine große Anzahl von Vorbildern und Geschichten, in denen Romantik in irgendeiner Form eine Rolle spielt.
Warum sollte man das ausschließen? Ist eigentlich die Frage, die mir in den Sinn kommt.
Dazu. Ja, genau.
Dass es eben nicht immer in vorgeschriebenen Abenteuern als Option steht, ist sinnvoll, weil man eben nicht weiß, was da für Leute am Tisch sind, ob die da Bock drauf haben und so weiter. Mhm. Ich finde es aber gut, wenn es zum Beispiel als Option angegeben ist. Zum Beispiel, dass bei einem NSC drin steht, dass die Person sich leicht verliebt und sich in einen der SCs verlieben könnte.
Ja, ja.
Und dass eine Option ist, um an Informationen zu kommen oder dergleichen.
Genau, das ist halt so praktisch, dass halt Romantic Options angelegt werden.
Mhm. Ob man sie nutzt oder nicht, ist ja noch eine andere Frage. Man kann es halt einfach in Abenteuer einbringen, dass es eine Option sein kann.
Ja.
Und wenn man halt selber Abenteuer schreibt oder halt für die Gruppe entwirft, ist es halt was, was man auf dem Schirm haben kann. Zu welchen Charakteren passt das und so weiter.
Ja, für vorgegebene Charakter oder mit einer bekannten Charakterkonstellation kannst du halt auch viel mehr darauf eingehen, was denn eventuell interessant wäre. Also ob die Ritterin jetzt jemanden braucht, den sie mit hoher Minne anhimmeln kann oder ob der Schmied einfach jemanden findet, dem er kurz in die Scheune verschwinden kann, um dann einfach
glücklich wiederzukommen.
Genau, glücklich mit wildem Haar kommt er wieder in die Kneipe und das ist was, was man in der Szene mitkriegt. Aber es ist, da baut man dann halt für den Schmied halt den Casual-Herren ein und für die Ritterin was Ernsthafteres.
Bei hoher Minna beziehungsweise was Unerreichbares.
Ja, genau, auch das. Die niederste Minne.
Die niederste Minne hinter der Scheune.
Also Romantical Options können ja aber halt auch wirklich, ich sag mal, abenteuerbestimmt sein. Also es gibt welche, die sagen wir, wenn man nur Computerspiele reinguckt, würde ich sagen, gibt es da auf jeden Fall Questgiver. Also du musst irgendeine Aufgabe machen. Also, oder es wird eine Handlung dadurch angestoßen, sag ich mal. Computerrollenspiele sind es halt Quests, aber prinzipiell wird eine Handlung dadurch angestoßen, dass man diese Person für sich gewinnen möchte. Oder um die Beziehung weiterzuentwickeln, sagen wir mal.
Mhm.
Und das wäre eigentlich auch im Rollenspiel möglich, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, unsere Gruppen sind auch so das beste Beispiel, dass das regelmäßig passiert. Also zum Teil liegt es daran, dass wir immer wieder Spieler und Spielerinnen dabei haben, die das auch fordern.
Mhm.
Also entweder NSCs für Freundschaften, dass untereinander abgesprochen wird, dass SCs vielleicht, dass da Optionen bestehen oder es einfach passiert, dass NSCs gefordert werden, mit denen Romantisches möglich ist. Einfach weil das für den Charakter wichtig ist.
Ja, richtig. Ich würde einfach mal beispielhaft zu Träumen vom Tod gehen, das wir ja schon mal gespielt haben.
Mhm.
Weil da haben wir ja mehrere
Romance-Sachen
erlebt. Ist ein DSA-4-Abenteuer. Es geht darum, eine Region zu befreien von Untoten.
Mhm.
Und da hat man am Anfang halt auch so ein paar Adlige, die man trifft. Für mich waren das mehr oder weniger Hintergrundfiguren. Das sind die Adligen, die in der Region Interessen haben und die irgendwie Ressourcen einbringen können, um Sachen zu befreien. Aber da war halt eine unverheiratete Dame bei und dann hat der Streuner unserer Gruppe, der halt auch schon so ein bisschen so Richtung Ruhestand ging, praktisch mit der verbunden.
Mhm.
Und der Questgiver-Anteil war, dass natürlich dann eine größere Priorität darauf lag, ihre Baronie zu befreien, damit sie eine Basis hat und so und auch ihr eben den Gefallen tut. Also sie hatten auch so eine Chemie, wenn es gescheitert wäre, wäre vielleicht auch was draus geworden, aber dadurch, dass die Romantik da war, war das für ihn die Priorität geworden, die Baronie zu befreien. Also es ist nicht so, dass sie befreien die Baronin als Belohnung, fällt die Baronin unten raus, sondern es war, weil du eine romantische Chemie mit der Baronin hast, ist das jetzt viel wichtiger für dich, das den Ort zu befreien.
Ja. Also was ich daran super witzig fand, war, dass in genau diesem Abenteuer mein Charakter war eine Hexe, ich hatte glaube ich auch schon mal von ihr erzählt.
Ja, ein Lieblingscharakter, Kisira.
Genau, die auf diesen großen Helden, der ihre Stadt befreit hatte, quasi starstruck, als sie ihn getroffen hat. Es war ein, oh mein Gott, ich treffe hier meinen großen Helden und hat sich erstmal rausgeputzt und versucht, also nicht wirklich zu flirten, aber halt schon so
ihn zu beeindrucken.
Ihn zu beeindrucken.
Genau, es war halt derselbe Streuner, der eben beschrieben wurde.
Genau, und es stand halt kurz im Raum so, er hätte das ja voll ausnutzen können. Ich glaube, ein bisschen hat er das ausgenutzt, aber das war halt so die erste Option, die im Raum stand, weil wir wussten das von vornherein, wir hatten darüber geredet, wie sie reagieren würden. Und das stand erstmal im Raum und sie konnten sich zwar leiden, aber es war sehr schnell klar, dass sie, sobald sie sich wirklich kennengelernt hatten, überhaupt nicht zusammenpassen und bessere Kollegen sind und sich auch durchaus mal streiten.
Genau, es war keine Chemie dahingehend da, aber sie sind halt Teil der Heldengruppe geworden, beide.
Genau, und das war eine ganz, ganz coole Entwicklung, weil es erstmal so, ja, ich meine, als würde man seinen großen Helden treffen und denken, oh mein Gott, ich lerne die Person kennen und vielleicht kann was passieren und dann feststellen, nö. Nö, nö. Einfach nö.
Ja, aber Kisira hat halt in dem Abenteuer auch eine nicht als so solche ausgezeichnete Option-Romance.
Ja. Es gab im späteren Teil des Abenteuers einen Druiden, der in der Region versucht, das Land zu heilen. Und die Heldengruppe hat da halt mitgeholfen. Und die beiden hatten einfach sehr, sehr gleiche Ziele. Und die Person war im Abenteuer nicht besonders freundlich oder open-hearted oder irgendwas irgendwie. Also er war eher unnahbar beschrieben als jetzt besonders hier, der wäre für eine romantische Option offen.
Nee, eher der leicht unheimliche Wächter des Landes, halt so ein Albino-Druide, der durch die Wälder zieht und alte Orte bewacht und den Helden halt sagen kann, was es mit den elementaren Gewalten, die in dem Abenteuer auftauchen, auf sich hat.
Ja, das fand sie so sehr sympathisch und daraus hat sich eine aromantische Beziehung entwickelt. Also beides waren nicht die Typen, die super verlieben und himmelhoch jauchzend vom anderen träumen. Aber sie passten so gut zusammen, dass sie entschieden haben, dass sie versuchen, gemeinsam das Land zu heilen. Und haben dann auch ein Kind zusammenbekommen.
Ja.
Zu diesem Zweck. Also es war sehr zielstrebig.
Ja, das ist zu diesem Zweck ein eingeborenes Kind bekommen.
Ja. Das fand ich auch ganz spannend, einfach weil es war vom Abenteuer nicht angelegt, es war von dir nicht, die du geleitet hast, nicht angelegt.
Nee.
Es war von mir keine Absicht, es war einfach, es passte so gut, dass sich das Spiel entwickelt hat.
Genau, es gab halt noch ein bisschen mehr Material zu ihm aus Seelenernte. Abenteuer, dass in derselben Region spielte, so, da konnte ich ihn ein bisschen vertiefen, aber er war.
Was dann notwendig wurde, dank des Interesses des Charakters.
Genau, er hat halt mehr Tiefe als Figur bekommen, aber der war halt auch nicht klassisch Questgeber oder so, aber der hat sich trotzdem entwickelt.
Ja, der wurde dann halt einfach größer im Abenteuer, dadurch, dass mein Charakter Interesse entwickelt hat. An dieser Person. Und ja, romantische Beziehungen können auch aromantische Beziehungen sein, was ein sehr guter Satz ist, finde ich.
Ja, genau. Auch aromantische Charakter können romanceable options sein, sozusagen auf eine Art. Auf eine Art, genau. Es ist halt eben in ihrer Denkweise und so, ist halt nicht die.
Man muss eben nicht denken, nur weil mein Charakter kein Interesse an der großen Liebe hat, ist das für ihn alles komplett irrelevant. Also das kann man natürlich auch so sehen, das ist gar kein Problem.
Yeah.
Aber vielleicht gibt es halt doch Dinge, die den Charakter motivieren, doch über Familienleben oder auch nur engere Beziehungen nachzudenken.
Ja, genau. Und aromantische Sachen bedeutet halt auch nicht, dass man kein Interesse an menschlicher Nähe oder Sex hätte.
Genau.
Also ich möchte dir da gar nicht so viel die Stimme wegnehmen, weil du bist die deutlich aromantischere von uns beiden.
Das mag sein, aber ich fühle mich auf dem Spektrum auch gar nicht so tief drin. Ich habe halt einfach auch nicht das Gefühl, dass mir an menschlichen Emotionen was fehlt.
Mhm.
Auch wenn ich nicht weiß, was Leute damit sind, total verliebt meinen. Ich glaube, dass ich es bei manchen Dingen vielleicht irgendwie nachfühlen kann, aber ich habe das halt nicht anderen Personen gegenüber.
Ja, gut.
Also ich bin ja ansonsten ein sehr emotionaler Mensch.
Mhm.
Und sehr begeisterungsfähig, auch für Personen begeisterungsfähig. Nur dieses Fokussierte und Schmetterlinge im Bauch und
das hormonelle Verliebtsein, muss man sozusagen.
Ja, das würde ich sagen, existiert bei mir einfach nicht.
Spielst du Charakter, die das haben?
Ja. Ich habe ja genug Vorbilder aus Literatur und Fernsehen und Liedern, wobei die tatsächlich schwierig sind, wenn man das Gefühl nicht kennt, kann. Ich finde die dann immer ziemlich nichtssagend.
Hm.
Also bei Liedern hört es dann auf. Da fehlt mir die Verbindung, wenn darüber gesungen wird.
Und das ist Musical-Fan, da geht es doch teilweise stundenlang um nichts anderes.
Ja, das sind dann meistens nicht die Musicals, die ich mag. Oder die mich begeistern.
Ja.
Ich finde meistens die Liebeslieder in Musicals am langweiligsten.
Hast du Hadestown schon gehört?
Zum Teil, ja.
Okay,
ich hab's, glaube ich, nicht ganz. Ich müsste mal. Anderes Thema.
Genau. Aber
Musicals ein andermal.
Genau, gute Umsetzung von einem Liebeslied dort.
Aber ich kann ja das, was ich als Liebe bezeichnen würde, durchaus empfinden. Also die tiefe Emotionen über jahrelange Beziehungen mit einer Person, wo man das Leben ohne nicht mehr vorstellen kann. Aber halt dauerhaft. Nicht dieses. In den ersten Monaten ist es bei mir eben dieses aufschwellende Gefühl, was dann viele beschreiben, ist eben nicht da.
Mhm.
Aber das kann ich halt extrapolieren. Ich weiß, wie sich Leute verhalten, die das haben. Und das kann ich mit meinen Charakteren auf jeden Fall nachmachen.
Ja, okay.
Und mir da was aussuchen, was ich glaube, was zum Charakter passt.
Also, findest du es gut, wenn Aromantik problematisiert wird? Also wenn jemand sagt, mein Charakter ist aromantisch und verliebt sich nicht in Leute, aber dann kommen halt, dass irgendwie NSC sich in den Charakter verliebt und dann irgendwie nervig wird?
Je nach Spiel. Das kann halt, wenn das jetzt ein Abenteuer ist, wo es eigentlich um ganz andere Dinge geht, und es eher störend ist, dann würde ich halt sagen, es passt vielleicht nicht so gut rein. Aber es gibt auch genug Spielrunden, genug Spiele, genug Abenteuer, wo das super reinpasst und das Spiel bereichern kann.
Ja, ich denke, das wäre wieder eine Frage der Absprache. Wenn jemand sagt, mein Charakter ist aromantisch, könnte man nachfragen, soll das heißen...
Du hast da keinen Bock drauf als Spieler? Oder soll das heißen, dein Charakter versteht es nicht, und hat diese Emotionen nicht, aber du findest das interessant, damit zu spielen.
Genau. Wie sehr soll das Element des Spiels sein? Also heißt das, ich möchte, dass Romantik nicht Teil des Spiels für meinen Charakter wird, oder möchte ich es problematisieren? Und das würde ich der Spielerin überlassen. Genau.
Dass es ein Problem ist, dass man aromantisch ist, sondern dass Probleme daraus ergeben, aber weil nicht erwiderte Liebe kann ja auch aus allen möglichen anderen Gründen entstehen.
Soll man das als Plotaufhänger oder als etwas, was Beziehungen verkompliziert, nehmen?
Genau. Und ich wäre dafür immer offen, oder nicht immer, aber wie gesagt, je nach Abenteuer und Gruppe, aber ich bin dafür oft offen.
Mhm. Unglückliche Liebe und sowas. Wie gut ist das im Rollenspiel?
Also ich glaube, es kann richtig gut sein.
Ja.
Ich glaube auch, dass Romantik im Rollenspiel richtig emotional werden kann.
Auf jeden Fall.
Auch für die Spieler. Und entsprechend kann unglückliche Liebe auch ein sehr intensives Spielerlebnis geben und Spiel sehr bereichern. Aber auch da wieder, wenn es reinpasst.
Ja, und ich glaube, unglückliche Liebe zu NSC ist oft besser als unglückliche Liebe zu...
Unter SCs.
Ja, oder halt Beziehungsdrama unter SCs. Das kann das Spiel sehr bereichern, aber es kann halt sehr viel Spotlight fressen. Und wenn es an einen Punkt kommt, wo die Charaktere nicht mehr miteinander umgehen können...
Ja, dann wird es schwierig.
...hat man sich vielleicht in eine Ecke gespielt, wo man nicht hin wollte.
Ja.
Ich glaube, man muss da sozusagen das Drama dosieren, sodass das Spielprinzip nicht bricht.
Ja. Ich habe ja einen meiner Charaktere mal aus Romantikgründen unspielbar gemacht. Aus Versehen.
Ja, was hast du gemacht?
Ich hatte eine Feuerelementaristin gebaut, auch DSA 4. Und die war einfach sehr emotional, sehr schnell verliebt. Also ich hatte einfach vorher festgelegt, die ist super schnell verliebt. Und dann so ein halbes Jahr mega verliebt und dann geht das wieder weg. Und dann verliebt sie sich in die nächste Person. Mhm. Das hat dazu geführt, dass sie in eine Ehe mit einem NSC mehr oder weniger reingestolpert ist. Diesen dann verlassen hat und dann von seiner Familie gesucht wurde. Das war ungünstig und wir wollten das dann auch gar nicht weiter ausspielen. Daher habe ich diesen Charakter dann ad acta gelegt.
Okay, also du hast praktisch selber Drama erzeugt, dass du keine Lust hattest.
Ja, genau. Das passierte halt so und ich fand es auch währenddessen ganz lustig. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe aber keine Lust jetzt der Charakter ist aventurienweit von dieser Familie gesucht, weil sie den Ehemann sitzen gelassen und beklaut hat und abgehauen ist. Also bis dahin hatte ich Bock darauf zu spielen und dann habe ich gesagt, alles klar, das war's für den Charakter. Auf das Drama habe ich keinen Bock.
Ja, es ist eine sehr legitime Entscheidung.
Ja, das wollte ich auch den Spielrunden nicht antun, weil es, wie gesagt, in DSA ist es ja, das wäre ja schon in jedem Abenteuer, in dem der Charakter vorgekommen wäre, hätte es irgendeine Rolle gespielt.
Ja, also selbst wenn die NSC, die sie jagen, nicht auftauchen.
Genau, also es war ja dann einfach unglaublich, ja... wichtig für ihren Charakter und beschreiben für ihren Charakter und das war mir dann zu viel und das wollte ich den Gruppen nicht antun und da hatte ich auch nicht so richtig Lust drauf, das zu spielen.
Ja, ja, wo wir gerade halt mit so Gruppendynamiken sind und so, was sind denn Hindernisse, die das Rollenspiel für die Romantik gibt, abgesehen von Cringe, den wir schon angesprochen haben, zwischen den Mitspielenden halt eben die Gruppenstruktur, dass eine Romanze vielleicht nicht das abendfüllende Ziel ist, das für alle erreicht wird, außer halt irgendwie, also wenn alle in einem Boot sind und sagen, hey, wir helfen jetzt dieser Figur, sei es ein NSC oder ein SC, halt die Liebe zu finden, klar.
Das kann ein cooler Spielabend sein oder auch ein cooles Abenteuer sein, aber es müssen halt alle an einem Strang ziehen.
Genau, es kann auch ein cooler, längerer Charakterplot sein.
Es kann sich ja auch durchaus im Hintergrund abspielen über mehrere Spielabende und so, dass es halt quasi ein Nebenplot ist.
Genau, man kann es halt auch für einen Charakter anlegen, dass da eben ein romantisches Ziel ist, das diese Figur erreichen möchte. Und sei es eben eine Beziehung zu vertiefen oder die verlorene Liebschaft wiederzufinden oder es muss natürlich irgendwas geben, warum die Beziehung nicht glücklich ist. Das muss man bei solchen Sachen immer mit anlegen, wenn man es, sagen wir, als Quest nehmen will.
Genau. Wenn es einfach ist, ist es keine Quest.
Es muss halt nicht immer lieber als Belohnung sein. Es gibt halt einfach verschiedene Gründe, warum das im Abenteuer eine Rolle spielt. Und sei es, man ist halt verliebt, aber die Person ist halt auch in jemand anderes verliebt. Man muss da eine Lösung finden.
Ja, oder man hat einen Nebenbuhler und die Person kann sich nicht entscheiden.
Ja.
Was auch immer. Es gibt in romantischen Filmen oder allgemein in Filmen, in Computerspielen, alles Mögliche. Genug Input dafür.
Genau. Also das ist hinderlich, glaube ich, dass man halt eine gesamte Gruppe...
Man hat eine ganze Gruppe und entweder man spielt für alle jeweils romantische Optionen.
Genau, oder untereinander.
Oder untereinander, also ja, aber ne, dass alle irgendwie romantische Optionen haben, wenn es alle wollen. Oder eine Person bekommt, oder ein Charakter bekommt mehr Spotlight, weil es die Person ist, die romantische Optionen...
Ja, oder sein Spotlight wird eben für diese Sachen verwendet.
Genau.
Dann sind... Sagen wir klassische Rollenspiele. Ich denke, wir reden gleich noch über ein paar Beispiele für Rollenspiele, die speziell über Romantikhandlungen gestrickt sind.
Mhm.
Es gibt ja oft nicht so die Lösungsmöglichkeiten, wie man sie in romantischen Geschichten kennt. Also es ist halt eher der Actionfilm und am Ende, die Beziehung entwickelt sich halt irgendwie.
Ja.
Aber es gibt eben die ganzen Möglichkeiten, die im Rollenspiel oft da sind, ist halt Gewalt.
Das kann man meist nicht so empfehlen. Also man kann natürlich neben Bruder zum Duell fordern, aber vielleicht auch nicht aufs dritte Blut. Das könnte ungünstig aussehen, dann lebt er immer noch. Ja. Also das ist wahrscheinlich nicht die Lösung.
Ja, halt mit dem Blut der Nebenbuhlerin auch an den Händen überströmt, kommt man zu Angebeteten, hält den Ring hoch und sagt, ich bin jetzt deine Verlobte.
Das wird nicht gut klappen.
Genau, den man vom Finger geschnitten hat dabei, ja.
Ich habe deinen Verlobten umgebracht und seinen Ring geklaut, jetzt gehörst du mir.
Viele Rollenspiele, sagen wir, D&D ist da ein ganz großer Vorreiter, haben halt Mechaniken nur für den Kampf.
Mhm.
Und dann fragt man sich, hey, wie mache ich damit eine romantische Handlung?
Mhm. Also ich bin da immer für Kreativität und ich glaube, dass gerade der Bade im D&D da Möglichkeiten hat.
Auf jeden Fall. Und man kann auch sexy oder flirtative Schwertkämpfe machen.
Oh ja.
Es ist ein Klischee, das ich sehr attraktiv finde, ist auf jeden Fall nach dem Degenduell die Spitze der Klinge unter das Kinn der Unterlegene setzen und sie zwingen, im Augenblick der Niederlage in die Augen zu gucken.
Ja, das ist immer schön. Ich muss auch immer an einen sehr schönen Kampf denken, den meine Raya Cavaliera in einem der ersten Abenteuer hatte, wo es eigentlich nur eine Kneipenschlägerei war und sie dann angefangen hat, den Degen zu ziehen, sich jemand entgegengestellt hat und sie ein Mantel- und Degen-Duell hatte, wo sie sich gegenseitig die Kleidung vor Körper geschnitten haben und am Ende dann aufs Zimmer gegangen sind.
Genau.
Das war sehr romantisch, fand ich.
Ja, also man kann halt Beziehungen auch in Schwertkämpfen ausdrücken, wenn man es richtig beschreibt und die Stakes nicht immer sind, wer ist jetzt tot,
ja,
sondern
ja.
Sagen auch, wer spielt oben.
oder wer geht mit Kleidung an aus dem Haus?
Genau, wer muss neue Kleidung kaufen? Also ja, da, auf jeden Fall kann man auch Kämpfe für sowas verwenden. Man kann sie auch sich in AntagonistInnen zu verlieben, ist auch ein großer Klassiker. Auch unter Rollenspiel.
Oder wenn sich Antagonisten in den Charakter verlieben.
Das ist natürlich auch was. Das kann natürlich da muss man halt sehen, wie übergriffig man das gestaltet.
Ja, auch die Situation hatten wir im Rollenspiel. Es gab sehr interessante Szenen, weil dann der Charakter das benutzt hat, um Informationen zu bekommen, um Zugang zu bekommen zu Dingen der Antagonisten, aber das war natürlich mit Kosten verbunden.
Mhm.
Also Dates in vorsichtig ausgedrückt.
Ja, ja.
Es war eine Wahl, die wir alle getroffen haben. Es wurde nicht im Detail ausgespielt, aber es war schon, es war interessant und es war auch sehr unterhaltsam.
Ja, halt, ich glaube, bei D&D halt Curse of Strahd ist es sehr beliebt, sich in ein Vampir zu verlieben, weil es ist ein Vampir.
Mhm.
Und dann zu versuchen, den irgendwie zu erlösen oder so. Wenn man jemanden erlösen möchte, ist halt Gewalt halt auch schon nicht mehr die
Lösung, die man wählen möchte eigentlich.
Genau, das ist halt eine Variante. Und dann gibt es natürlich halt Spielmechaniken, die Sachen abbilden sollen, die in den Romantikbereich fallen. Bei das schwarze Auge gibt es zum Beispiel, bei Klopapier auch, Betören als Fähigkeit.
Mhm.
Das heißt, man würfelt und was sagt der Erfolg aus? Und wenn das eine plotbestimmte Romanze ist, halt sowas wie, das ist hier die große Liebe und endlich habe ich es hingekriegt. Ja, dann würfel mal betören. Ja, leider kein Erfolg. Ja, genau. Dann, ja, gut, sie liebt dich halt doch nicht.
Also DSA bietet ja zumindest die Sammelprobe. Ich wollte gerade die Gruppensammelprobe geben, was auch unterhaltsam wäre.
Ja, natürlich.
Also wenn die Gruppe mithilft, kann man natürlich eine Gruppensammelprobe betören machen.
Ja. Du kannst auch, wenn du gut im Betören bist, mit aufhübschen andere Leute.
Helfen bei ihrer Betörenprobe.
Ja, genau.
Da gibt es Möglichkeiten.
Ja, bei DSA gibt es, wenn man die Betören-Detailregeln verwendet, auch die Möglichkeit, die Einstellung der Person zu verändern gegenüber einem. Dass sie
auf längere Zeit.
Genau. Und Begehren auslösen und so weiter. Es gibt da einen ganzen Regelkomplex.
Braucht es die Regeln immer?
Und was sagt es aus? Also wie sehr ist sich in Leute verlieben, also sich gegenseitig verlieben, ein Skill?
Ich würde sagen, mal zum Teil. Also ich würde schon sagen, wenn ein Charakter Betören hoch hat, also einen hohen Wert in Betören hat, geübt darin ist und einfach eine charismatische Person, die es einfach drauf hat, sich so zu präsentieren, dass Leute sich verlieben. Ich glaube, das muss nicht immer als Absicht gewertet werden. Das kann halt so als Skill gewertet werden.
Ja, und ich würde auch einfach mal sagen, es muss halt nicht immer ein, hey, das ist jetzt ein Pickup-Artist, der mit den psychologischen Tricks, die er irgendwo aufgegriffen hat, versucht, Leute in eine Drucksituation zu bringen, dass sie nicht Nein sagen.
Genau.
Das ist halt nicht was einen Wert in so was aussagen muss. Es kann halt auch einfach sein, das ist ein Mensch, der super gut ist und flirten und halt da halt schlagfertig sofort die Antwort bereit hat und sehr, sehr gut in Kommunikation und es versteht, Gefühle auszudrücken und halt zu kommunizieren, was möglich ist, was er möchte und dann
reagieren Leute eben drauf.
Genau. Und du hast auch bei bestehender Grundchemie hast du halt eine größere Chance, dass es ein positives Ergebnis bei rumkommt, wenn du gut in Kommunikation bist und das schon mal gelernt hast, das auszudrücken und mit Menschen zu sprechen. Das ist halt wirklich so, wenn du dich nicht ausdrücken kannst, dann...
Ist es schwieriger, eine Person dazu zu bringen, deine Gefühle zu verstehen.
Ja, und eine Beziehung zu führen.
Ja. Und genau, also ich würde auch sagen, mit Hören, ich würde es nicht zwingend als Pickup, also man kann es natürlich in die Richtung lesen. Mhm. Und man kann es auch so anwenden, das würde ich auf niemandem absprechen. Aber ich glaube, es ist auch gut zu sehen, dass es eben auch jemand sein kann, der einfach gut diese Sprache spricht, wie man Beziehungen aufbaut. Der das gut kann, der das vielleicht sogar aus Versehen macht.
Ja, oder der Love Languages versteht.
Genau. Die verschiedenen Arten, sich auszudrücken, lesen kann, darauf passend reagiert. Und es kann sowohl absichtlich gemacht werden, dass derjenige sagt, ja, ich mache das gerne.
Ja, oder intuitiv.
Oder intuitiv. Und auch Leute immer wieder reinstolpern und sich denken, warum verlieben sich alle in mich?
Ja, gut, das ist natürlich auch, ne?
Ich bin doch nur nett und freundlich. Aber einfach, weil die Person das unbewusst macht, Reaktionen erzeugt. Und ja, das kann halt auch einfach nicht jeder. Das finde ich an dem Skill ganz gut. Es gibt ihn und nicht jeder kann das lernen, nicht jeder kann das. Manche Leute sind daran besser, manche Leute sind daran schlechter und manchen fällt es einfach zu. Und das wird dadurch ganz gut ausgedrückt. Man hat ja auch immer wieder Charaktere, die sind total charismatisch, aber haben überhaupt keinen Betörenwert und mit Absicht.
Ja.
Die sind total nett und freundlich und charismatisch und so, aber die checken das einfach nicht.
Also wie sehr muss Flirten ausgespielt werden? Das ist ja die Frage wie bei allen sozialen Fähigkeiten so. Wie muss ein Spieler von einem Charakter, der das gut kann, das auch gut können?
Nein.
Eben, ich will auch.
Also dafür gibt es doch die Werte.
Genau.
Wir haben bei Kingsham darüber geredet, welche Spielstile es gibt. Und natürlich gibt es die Leute, die da alles ausspielen wollen. Und das ist völlig okay. Und die da auch in die Tiefe gehen wollen und da das Flirten komplett ausspielen. Wenn das alle Beteiligten wollen, völlig in Ordnung. Ich sag mal, in der Gruppe, wenn das jetzt 3 von 5 Leuten wollen, solange sie es nicht nur machen, ist es vielleicht auch, wo die 2 anderen dann mal eine Stunde langweilig rumsitzen. Das ist okay. Aber solange... Es muss jeder zustimmen, vor allem aber die Beteiligten. Also wenn die Spielleiterin das nicht gut kann und der Spielleiter dann aber stundenlang das Flirten ausspielen möchte, dann würde ich sagen, ist es okay zu sagen, lass mal nur würfeln.
Ja, genau. Manchmal passiert es halt einfach im Hintergrund. Also manche Sachen müssen halt nicht Teil der Kernhandlung sein. Also wir hatten jetzt mehrmals Kernhandlung erwähnt und das kann man im Rollenspiel halt auch gut machen. Sowas wie, das ist eine Familie, wie ein Family Building. Mein Charakter hat ihn kennengelernt, cool, NSC, kam halt vor, dann haben sie halt jetzt irgendwie ein Haus, da kehrt er zwischen den Abenteuern zurück und wird halt ab und an mal relevant, bekommt ab und an Spotlight, aber die Figur muss nicht die ganze Zeit mitlaufen, die Beziehung ist nicht dauerhaft das Einzige, was der Charakter macht. Und das ist ja für die meisten Menschen so, dass sie nicht 24 Stunden ihre Beziehung haben und wenn man sagt, das Abenteuer ist praktisch sein Beruf, oder ist es da, dann ist es halt, dann muss es halt nicht die ganze Zeit da sein und das Drama muss halt auch nicht immer in der Beziehung liegen.
Ja, also auch nicht jede Beziehung muss Drama sein.
Genau, ich finde auch manchmal ist es viel interessanter, Slice-of-Life-Sachen über Beziehungen zu lesen oder eventuell auch interessanter auszuspielen, dass man einfach hier so funktioniert die Dynamik gerade und das ist, ja genau, die Beziehung ist nicht der Kern des Dramas, sondern das ist halt etwas, was man gerade erlebt, was gerade passiert, wo die Charakter sich drin bewegen, aber es muss nicht immer eine Krise da sein.
Genau, man kann sich halt auch einfach verlieben oder Beziehungen führen und die laufen gut oder vielleicht gibt es auch mal einen Streit, aber das ist für das Abenteuer nicht relevant und deswegen kommt es nicht vor.
Ja.
Und es muss halt nicht durchgehend im Fokus stehen, selbst wenn zwei Spielercharaktere eine Beziehung führen, muss es nicht durchgehend im Fokus stehen.
Ja, man kann auch natürlich bewusst einfach so Slice-of-Life-Sachen spielen, also wenn man es möchte. Keine Ahnung, also eins der großen Rollenspiele, die Kinder spielen, ist halt Vater, Mutter, Kind, Geschlechter beliebig verteilbar.
Ja,
also
Mutter, Mutter, Kind auch gut.
Ja, genau. Und halt sowas in die Richtung, man spielt einfach...
Familienleben.
Genau, Familienleben, Alltag und sowas, das ist halt auch eine valide Art, Zeit im Rollenspiel zu verbringen. Und da ist Romantik halt auch ein guter Teil davon, den man einbringen kann, aber bricht dann halt einige der klassischen Strukturen traditionellen Rollenspiels.
Ja, Ich kann aber auch sehr viel Spaß dran haben.
Ja,
ich mache es auch manchmal gerne.
Es ist halt eine andere Art von, statt dem Tavernenspiel halt das Beziehungsspiel. Das ist auf jeden Fall was gerade so bei simulationistischen Spielen eigentlich sehr gut reinpasst, wie eben das Schwarze Auge ist.
Richtig. Wie gesagt, nicht in jede Gruppe, nicht in jedes Abenteuer, aber prinzipiell kann man das da wunderbar spielen. Und es macht sehr viel Spaß. Wir haben auch vor kurzem ein Abenteuer gespielt, wo wir einen Landstrich, der gerade erst befreit wurde von Untoten und so weiter, befriedet haben. Also unsere Charaktere gehörten mit zu der Truppe, die hingekommen ist. Also die Familie, die dort gelebt hat, kehrt zurück, versucht das Land wieder aufzubauen. Und unsere Charaktere haben damit geholfen. Und das war sehr viel Slice of Life.
Ja, ich hatte das Problem, dass mein Charakter mir keinen Spaß gemacht hat.
Das ist dann schade.
Weil, also das Ding hat als One-Shot angefangen. One-Shot-Problemlösung. Wir gehen hin und befreien hier diesen Landstrich für einen Abend.
Mhm.
Danach haben wir eine längere Zeit weitergespielt in dem Landstrich, was passiert, so weiter. Und mein Charakter war einer, der für ein problemloses Abenteuer cool war und für ein Slice-of-Life-Abenteuer nicht.
Sah von außen nicht ganz so unpassend aus dafür.
Ich hatte einen Charakter gespielt, der prinzipiell zu einer Minderheit gehört und ich wollte und dann halt Diskriminierungserfahrungen zu spielen.
Mhm.
Macht keinen Spaß. Also das konnte man nicht problematisieren, aber passt halt auch nicht so richtig rein. Ich habe dann später noch einen NSC bekommen, mit dem ich interagieren konnte, nachdem ich aktiv darum gebeten habe, aber es war, ich müsste vorher wissen, dass wir sowas spielen.
Ja, damit er mal einen passenden Charakter
bauen kann. Und Charakter bauen kann, der praktisch schon Haken an hat und Ansatzmöglichkeiten und nicht.
Ja, mein Charakter hat jetzt auch nicht direkt einen passenden NSC, mit dem er irgendwie bonden konnte oder so, aber hat halt Aufgaben. Also ich habe meinen Charakter danach ausgesucht, dass der immer eine gute Aufgabe haben würde. Da aber auch drin aufgegangen ist.
Ja.
Das war's halt. Aber genau.
Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, wie ihr Geschlechterrollen beliebig verteilbar und so. Mhm. Vater, Mutter und Kind. Also
Vater, Mutter und Kind.
Ja, nee, ich Vater, Mutter und Kind.
Vater, Mutter und Kind.
Ja, also genau, wie queert man das Ganze? Also ja, offensichtlich, Romantik zwischen zwei Leuten kennt man aus 1000 Stories. Da kann also das geht auch zwischen zwei Männern und zwei Frauen. Es muss nicht einer. Und,
also die Viererkonstellation.
Ja, auch das. Auf Polyamorie möchte ich gleich kommen. Nee, ich wollte halt erstmal sagen, dass halt homo- und bisexuelle Leute kannst du halt einfach ziemlich einfach in dieselbe Struktur setzen und man muss sich halt vielleicht eventuell davon entfernen, dass eine Person der Mann die Frau sein muss in der Beziehung, sondern dass die vielleicht einfach zwei Leute sind,
ja,
die miteinander was haben. Aber das ist ja, ich glaube, wenn man das spielen will, dann kommt man schnell auf den Punkt. Und also nur wenn jemand seinen Charakter als Butch-Lesbe spielt, ist es nicht die Erwartung sein, dass die Idealpartnerin, die man als Spielleitung präsentiert, dann femme sein muss, sondern eventuell vielleicht auch eher die Frage, was dann
attraktiv. Was interessiert deinen Charakter?
Wenn man Love-Interests einbauen will, fragen, ey, was ist attraktiv für deinen Charakter, was möchtest du als Spielerin haben?
Ja.
Und kann man das bauen, aber ja, Polyamore-Beziehung.
Ich habe es tatsächlich noch nicht so direkt gespielt. Ich habe definitiv einen Charakter, der Polyamor ist. Meine Raya Cavaliera ist zumindest eher an flüchtigen Damen- und Herrenbekanntschaften interessiert, als an der einen großen Liebe.
Mhm.
Aber, und ich würde sie eher als Poly anlegen, aber es kam halt auch noch nicht wirklich vor, dass sie eine Beziehung mit einer Person hatte und zeitgleich dann romantisches Interesse an einer anderen.
Ich hatte schon eine Monster-Hearts-Runde, wo sich eine Dreierkonstellation ergeben hat.
Sehr cool.
Und da hatten wir dann halt Sex-Moves, die praktisch im Kreis gegangen sind. Also das Spiel unterstützt das, ist, man muss ein bisschen mechanisch basteln, aber ja, prinzipiell sind Polykonstellationen eventuell eine Lösung, wie man die Möglichkeit schafft, dass mehrere Charakter einem NSC Interesse haben, das durchaus funktionieren kann.
Ja. Braucht natürlich auch die Offenheit von allen dafür, das zu spielen.
Genau.
Und wenn man sich jetzt denkt, ja, aber Poly bedeutet doch immer mehr Drama, ist die Antwort nicht zwingend. Es braucht im Zweifel mehr Kommunikation.
Ja.
Sowohl zwischen den Spielern als auch zwischen den Charakteren. Aber das heißt nicht, dass es Drama sein muss.
Nee, genau. So sagen wie ihr es anlegt. Es gibt euch die Möglichkeit für mehr Drama, aber es zwingt euch nicht dazu, mehr Drama zu machen.
Genau. Wenn man jetzt aber die Frage stellt, muss ich das machen? Nö. Wer Bock drauf hat, das auszuprobieren, kann es ja mal seiner Runde pitchen.
Genau. Und man kann auch einfach vor die Leute vorkommen lassen, um die Möglichkeit zu zeigen.
Genau.
Also wenn ihr Romantik von NSCs darstellt, kann das auch mal eine Dreier- oder Mehrkonstellation sein.
Genau. Die geheime Mistress muss gar nicht so geheim sein.
Ja, also bei DSA werden manchmal, um Romantic Options offen zu halten, halt verheiratete, aber attraktive Figuren als Poly beschrieben, sozusagen, in den Büchern. Und das finde ich, ein guter Weg, um die Möglichkeit zu bieten, da anzudocken.
Ja.
Und gerade in, sagen wir, dynastischen Gesellschaften, wo Hochzeiten halt wirklich ein politischer Akt sind, was in vielen so Mittelalter-Fantasy-Spielen ja repliziert wird, Da sind halt weitere Beziehungen noch nebenher oft eben die eine kulturell akzeptierte Lösung. Mhm. Und weil die Geschichte ist halt auch nicht so monosexuell, wie man sich das vorstellt, oft.
Ja, eben, viele hatten eben andere Partner und das war bekannt. Also mindestens dem eigenen Partner war es bekannt oder vielleicht sogar am ganzen Hofe oder was auch immer.
Ja, ja, es gab durchaus, ich weiß gar nicht, welcher das war, aber es gab einen, ich glaube, einen preußischen König oder Fürsten, der hat sich eine Mätresse besorgt, mit der er halt immer keinen Sex hatte, mit der hat er sich dann gut verstanden und gern Zeit verbracht, mhm. weil es schicklich war, eine Mätresse zu haben und er wollte halt nicht als ein weniger fruchtbarer und lebenslustiger Herrscher gelten, als das in seinem Umfeld üblich war. Und folgerichtig hat er eine Mätresse benannt und hatte
und es war nur eine Freundin.
Genau, es war halt keine romantische Beziehung, sondern er hatte halt einfach eine Person, die den Titel Mätresse hatte und so behandelt wurde bei Hofe. Mhm. Und entsprechend ist es, ja, also ist auch historisch gibt es da Vorbilder, wie man Monosexualität durchbrechen kann. Mhm. So lässt sich auch viel Drama vermeiden mit dem, oh nein, sie ist höheren Standes. Ja, aber es gibt doch halt Möglichkeiten. Ihr müsst eine Lösung finden kommunizieren, dass der Partner auch okay damit ist und so. Mhm. Also der weitere. Der. Und wem jetzt halt romantische Liebe gilt und wie vielen Personen ist dann halt für die Konstellation und gesellschaftliche Akzeptanz teilweise gar nicht so wichtig.
Ja. Aber wo wir bei höherem Stand waren, ja. Und wir hatten vorher schon die Minne kurz angesprochen.
Ja.
Wer sich nicht auskennt, es gibt hohe und niedere Minne. Mhm. Und die hohe Minne ist im Zweifel nur Verehrung ohne ein Ziel.
Genau, es geht nicht darum, dass es erfüllt wird, sondern es geht darum, dass man, dass das eine Person angebetet wird sozusagen und man halt Taten in ihrem Sinne verbringt, Lieder über sie schreibt und so etwas. Also mhm. es kommt eben aus so ritterlichen Konzeptionen und es war auch für Edeldamen und so, die Königinnen, die hatten halt viele Leute, die ihnen hohe Minne entgegengebracht haben und die, wo sie halt zum Beispiel ein Gunstband, das heißt ein Band, das man die Lanze hängt, den gegeben hat für Turniere. Zu zeigen, ja, der kämpft hier in meiner Gunst, aber das heißt nicht, dass...
Da läuft nichts.
Genau.
Das wird im Zweifel auch nicht erwidert. Das ist nur, ach ja, das ist nett, dass derjenige in Minne zu mir ist.
Genau, es erhebt auch meinen Status, dass Leute mich auf diese Weise anbeten.
Ja.
Aber es sind halt viele Sachen, die man heute klassisch als romantisch einordnet, dass halt Liebesgedichte geschrieben werden. Es gibt halt die niedere Minne, da versucht man tatsächlich
zielführend zu sein. Oder körperliche Gefälligkeit zu erringen.
Genau.
Das ist nicht zwingend das eine oder das andere.
Ja, und man kann halt auch, hohe Minne kann man halt auch zu Konzepten haben oder zu Leuten, die man gar nicht sieht.
Ja, oder zum Mond.
Genau, zum Beispiel. Das ist halt immer...
Da geht es nur um die Verehrung und das Gefühl auszudrücken und nicht darum, etwas zu erreichen. Was ich auch ein sehr schönes Konzept finde.
Um von da weiterzugehen mit Sachen, die von der Gesellschaft zwangsläufig in einen Romantikkontext eingesetzt werden, aber gar nicht notwendigerweise so sind. Ich habe mich in letzter Zeit viel mit dem Konzept der queerplatonischen Beziehung beschäftigt. Mhm. Das ist halt die Grenze zwischen das, was Freunde machen und das, was Beziehungen machen und wie ernst und wie tief das eine oder das andere sein darf, zu durchbrechen. Mhm. Und man kann halt eben sehr tiefe Freundschaften auch haben. Man muss Handlungen auch eventuell einfach davon lösen, dass sie nur in einem Liebes- und Romantikkontext stattfinden können. Also man kann körperliche Nähe, halt Freunde umarmen oder sowas.
Mhm. Gut, umarmen ist jetzt noch relativ üblich.
Nee, genau, aber es ist aber halt unter Männern schon wieder...
Ist schon wieder oft schwierig, ja, was ich sehr schade finde.
Halt kuscheln im Bett liegen, oder halt tatsächlich körperliche Nähe suchen. Mhm. Ohne jetzt, es muss halt nicht mal eine sexuelle Komponente sein, aber halt dieses, das ist halt etwas, was in unserer Gesellschaft teilweise nur innerhalb einer romantischen Beziehung...
Außergewöhnlich ist, wenn es Freunde machen.
Genau. Und eine queerplatonische Beziehung macht es halt trotzdem, ohne das halt als was anderes als eine Freundschaft zu definieren. Mhm. Oder eben... ein Haus zusammen kaufen. Mhm. Als Freunde. Ist ungewöhnlich.
Ja.
Aber passiert eben auch. Und das ist, sich küssen, das wäre ein Schritt weiter.
Ja, wobei, so, wenn es jetzt kein Zungenkuss ist, so dieses Kuss auf den Mund ist zum Teil schon, habe ich in meiner Teenagerzeit auch bei manchen Freundesklicken viel erlebt.
Ja, genau.
Da ging es dann auch geschlechtsübergreifend. Mhm. Würde ich aber auch als, das kommt selten vor in Freundschaften.
Genau, es ist schon ein bisschen queerplatonisch, dass man macht es halt. Ja. Weil man innerhalb dieser Freundschaft und misst ihm eine andere Bedeutung zu, also eben eine nicht romantische.
Richtig.
Ich hatte auch schon mal die Situation, dass ich einen Freund geküsst habe auf einer Party, um zu beweisen, dass es platonisch ist für ihn. Die Situation war so ein Mistelzweig-Ding und er hatte halt dann die Freundin von jemand anderem geküsst und der andere war dann halt so, ey, warum macht ihr das? Und er so, das ist für platonisch, ist halt hier aus Gag Mistelzweig und so.
Mhm. Ja.
Ich bin halt gerade vorbeigelaufen und dann halt, hier, ey, Jasmin, Mistelzweig.
Es ist außergewöhnlich und ich bin dafür, dass es Leute gerne normalisieren dürfen.
Genau, das, und es ist halt auch was viele Probleme lösen kann, wenn man Bedürfnisse hat, die eventuell nicht in der Beziehung lösbar sind.
Mhm.
Oder wenn man gar keine Beziehung hat, aber die Bedürfnisse trotzdem sich irgendwie...
Ja, oder wenn man eben aromantisch ist.
Ja.
Und kein Bedürfnis nach einer Beziehung hat.
Ja.
Oder nach einer Liebesbeziehung hat, aber durchaus Bedürfnisse nach körperlicher Nähe.
Genau, körperliche Nähe, aber kein Sex, wenn man aromantisch ist. Und kann es halt eben auch Sex sein, ohne die emotionale Tiefe, die über eine Freundschaft hinausgeht. Also das sozusagen, ich möchte gerne Sex mit der Person haben, aber wir sind halt einfach Freunde. Was man halt jetzt als Freundschaft plus ausdrücken kann, kann man eben halt auch als was Queerplatonisches definieren.
Ja, bei Letzterem bin ich auch oft dabei, weil ich, ne, gerade wenn das Verliebtsein eben nicht passiert und wenn ich über Liebe rede, meine ich halt schon, dass ich habe das nur zu einer Person.
Ja.
Aber das begrenzt halt meine Sexualität nicht. Entsprechend habe ich halt Freunde, mit denen ich sexuelle Beziehungen habe. Freundschaft ist halt auch eine Beziehung, ist auch eine Wertschätzung. Ich habe die Leute auch sehr gerne. Aber es ist halt kein romantisches Interesse da.
Genau. Und du schätzt sie halt trotzdem.
Genau. Ich schätze sie halt trotzdem. Es geht halt nicht nur um Sex.
Ja.
Und das ist eben, ich kann mir nicht vorstellen, mit jemandem Sex zu haben, an dem ich sonst kein Interesse habe. Aber das ist für gewöhnlich kein romantisches Interesse.
Ja, genau. Und sowas wie gemeinsam Kinder großziehen ist natürlich jetzt noch von der Gesellschaft noch extremer gesehenes Ding, aber es ist halt auch eine Möglichkeit von queerplatonischen Beziehungen. Und ich persönlich, also mir greift das queerplatonisch oft in BDSM-Elemente ein, weil BDSM ist halt auch etwas, was oft halt als Sexualität und als Beziehungsform gesehen wird.
Ja.
Und folgerichtig innerhalb unserer, sagen wir, mononormativen Gesellschaft wird es dann halt etwas, das tun zwei Partnermenschen, die eine feste Beziehung haben miteinander. Und das ist bei mir halt nicht zwangsläufig so.
Mhm.
Und für mich sind halt auch viele BDSM-Sachen nicht zwangsläufig sexuell.
Ja.
Und deswegen ist es für mich halt etwas, was ich innerhalb von seinen Freundschaften ausleben würde gerne oder auslebe gerne. Und in dem Bereich ist es dann, also das ist was Queer-Platonisches.
Mhm.
Zum einen, weil es natürlich eine ungewöhnliche Art von Dingen ist, das man einbringt, das heißt, sexuell belegt ist und deswegen schon queer und halt, weil es auf einer Freundschaftsebene funktioniert.
Ja.
Oder ich habe eine Freundin, mit der ich relativ viel flirte, auf so einem, auch mit einem hier. Sie spielt mich von oben an, ich spiele sie von unten an.
Mhm.
Aber.
Es ist nur Flirten.
Genau, mit dem Wissen und dem Einverständnis, dass das nicht in irgendeine Richtung weiter sich entwickelt.
Oder ja, soll. Es ist keine Romanze, es ist nur eine Freundschaft mit Flirten.
Genau. Wenn wir beide Spaß dran haben.
Aber was ich sehr gut verstehen kann, ich habe das auch mit mehreren Personen.
Genau, wir mussten halt aber erstmal auf die Ebene kommen. Es ist halt, wenn man flirtet, auch fast genauso schwierig zu kommunizieren. Ich möchte was Ernsthaftes als...
Ich möchte nichts Ernsthaftes,
genau,
ich möchte nur flirten.
Genau, wir machen das aus Spaß und so.
Ja.
Weil das kann für manche Leute halt schwierig, also
ja, natürlich.
Wie Zurückweisung wirken. Und sowas sollte man, glaube ich, destigmatisieren.
Ja, aber gleichzeitig ist es natürlich auch dann schwer mitzukriegen. Also wenn man halt sagt, ja, okay, flirten kann halt auch nur flirten sein und lustig sein und unterhaltsam. Macht es natürlich für Leute, die mit Absicht, also mit der Absicht, mit einer Zielführung flirten. Nicht einfacher.
Nein, aber...
Weil man dann halt noch was zusätzlich ausdrücken muss. Nicht, ich flirte nur mit dir, sondern ich flirte mit dir, weil ich Interesse habe.
Ja, da muss die Kommunikation halt passieren.
Ja, viele machen das halt über Flirten. Ich gehöre aber auch zu den Personen, die eben flirtet ohne Absicht.
Ja.
Ich bin aber auch der Meinung, dass man, wenn man ohne Absicht flirtet, vielleicht auch einfach das ausdrücken sollte.
Ja, irgendwann. Also wir hatten... Also manchmal hat das auch zu Verwirrung geführt bei der Freundin, von der ich jetzt spreche, mit mir. Wir haben halt klar kommuniziert.
Aber ich glaube eben, die Kommunikation sollte eher sein, es ist kein Interesse da, es ist nur Flirten,
mhm.
als die Kommunikation da sein sollte. Ich meine das übrigens ernst mit dem Flirten.
Die Norm liegt halt darauf, dass Flirten automatisch ein Interesse an Sexualität und Romantik ist. Und, also...
Oder zumindest einem von beiden.
Ja, genau. Nein. Entweder nur Sexualität oder Sexualität und Romantik. Das ist das Normative.
Genau, das ist das Normative.
Genau, aber genau, vielleicht eher sozusagen, wenn man merkt, dass da kommt was zurück, an irgendeinem Punkt fragen, wie ernst meinen wir es.
Mhm.
Und
wenn ich es nicht ernst meine, sage ich es relativ früh.
Genau, und für beide Leute ist es dann halt, also wenn ihr beide sagt, nee, wir meinen es nicht ernst, wir haben Spaß daran, ist es kein Grund aufzuhören, sondern eher vielleicht auch einfach weiterzumachen.
Mhm.
Ja, also im Rollenspiel eine Heldengruppe kann auch eine queer-romantische Beziehung sein, dass die sich Sachen geben, die man sonst nicht hat.
Ja, allerdings.
Wir hatten BDSM erwähnt. Wie macht man BDSM-Beziehungen im Rollenspiel? Also funktioniert das cool, so eine Dynamik, also jetzt nicht, wenn der Veil gezogen wird, dann schlagen die sich wohl. Wahrscheinlich haben sie Spaß daran.
Mhm.
Gehen wir mal davon aus. Sondern BDSM-Beziehungen haben ja oft ein Machtgefälle oder irgendwas anderes Spezielles mit sich, das sich sozusagen auch auf die Interaktion zwischen diesen Charakteren auswirken würde für den Rest des Spiels.
Ja, ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen und ich bin der Meinung, dass man das mit der Gruppe absprechen muss, ob das gewünscht ist. Mhm. Weil man kann nicht außer Acht lassen, dass so etwas problematisch gelesen werden kann.
Ja, genau. Man muss sozusagen den Mitspielenden kommunizieren, was man da eigentlich gerade macht.
Und man muss den Konsent einholen.
Ja.
Weil solche Machtverhältnisse, selbst wenn sie nur angeteased werden und fröhlich angeteased werden, kann das bei Leuten schlechte Gefühle auslösen, die sowas eventuell aus nicht so glücklichen Beziehungen kennen.
Aber würdest du denn dasselbe mit Konsent einholen sagen, wenn ich spiele zwei Charakter unterschiedlichen Standes, der eine ist der Dienstherr und das andere ist die Dienerin?
Mhm.
Würdest du da auch Konsent einholen wollen? Weil da kann die Person die auch ja halt rumschicken und sowas, nur ist es halt eben wahrscheinlich auf einer monetären Sache basiert.
Wenn es auf einer monetären Sache basiert, dann nicht.
Mhm.
Wenn diese Personen aber eine romantische Beziehung mit dazu nehmen, dann ja.
Mhm.
Weil das eine gehört einfach inhärent zu diesem Rollenspiel. Also wenn du ein Rollenspiel mit einer Artestruktur spielst.
Dann ist die Erwartungshaltung, dass Standesunterschiede vorkommen.
Genau. Standesunterschiede können vorkommen, Standesunterschiede sollten ausgespielt werden. Manchmal wird es das nicht, aber prinzipiell kann es vorkommen und man muss davon ausgehen.
Mhm. Okay, ja, okay. Und wenn, aber eine DS-Beziehung ist nicht zwangsläufig, also eine Machtgefälle ist nicht zwangsläufig Teil der Erwartungshaltung.
Von Rollenspiel.
Mhm.
Ja.
Ja.
Da kann man nicht von ausgehen, dass alle damit okay sind, wenn man an den Tisch geht und sagt, wir spielen jetzt Feudalherrschaft-Rollenspiel. Kann man auch nicht davon ausgehen, dass das mit dem Romantikaspekt okay ist.
Aber gut, wenn die sozusagen durch die Beziehung auf Augenhöhe gerückt werden, das ist was anderes als. Aber das Machtgefälle schwingt noch immer mit.
Genau.
Ich sehe deinen Punkt.
Aber ich sag mal, für Allgemeines, wir wollen jetzt viel Romantik ausspielen, würde ich sagen, muss man eine konservative Gruppe haben.
Ja, genau.
Also entsprechend ist es nur ein weiterer Schritt.
Genau, es ist halt nicht speziell DS-Sachen auszuschließen. Was ihr bedenken wollt, wenn ihr zwischen euren Charakteren eine DS-Beziehung macht, dass, wo tatsächlich der eine Charakter das Sagen hat über den anderen, kann das eure Handlungsmöglichkeiten im Spiel einschränken.
Mhm.
Überlegt euch, wie ihr das im Rollenspiel machen wollt und ob es euch das wert ist, einfach.
Und dass ihr dann als Spieler auf Augenhöhe vielleicht sprechen solltet, was für welchen Charakter okay ist.
Ja, genau. Ist BDSM für dich zwangsläufig romantisch? Ich habe ja schon gesagt, das ist für mich nicht, für dich wahrscheinlich auch nicht.
Nö, offensichtlich nicht, da ich eben das auch mit Freunden auslebe, aber die Antwort ist einfach nein und es ist nicht zwingend romantisch, es kann romantisch sein. Und ich kenne viele Personen in der BDSM-Szene, die sagen, dass für sie BDSM-Beziehungen romantischer sind als Vanilla-Beziehungen, also Beziehungen ohne BDSM.
Ja, ja.
Weil eben durch die Dynamiken, durch die vielleicht Machtgefälle, vielleicht durch die körperliche Erfüllung von Tätigkeiten, sie mehr Nähe zum Partner aufbauen.
Ja, ich hab halt schon oft gehört, dass Leute meinen, sie bei BDSM spüren sie die Beziehung die ganze Zeit. Also sozusagen dadurch, dass, wenn Machtgefälle besteht, dass es immer mitschwingt, dadurch hat man halt immer einen Bezug zur Beziehung. Also es gibt nicht so Momente, wo es nicht da ist. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung noch nicht nachvollziehen, aber...
Kann ich auch nicht nachvollziehen, weil ich nicht auf die Art mit Machtgefälle spiele.
Ich glaube, wir können euch entsprechend wenig Tipps zur Romantik im BDSM-Spiel geben, wie ihr das romantisch macht.
Richtig, weil mein BDSM-Spiel ist nicht romantisch.
Ich bin prinzipiell dafür, Kerzen anzuzünden, aber das hat auch andere Gründe.
Ja, da bin ich auch prinzipiell für. Birgt aber auch immer die Gefahr, dass man aus einem romantischen Candlelight-Dinner plötzlich einen Partner versucht, was anderes zu machen und der andere nicht.
Okay, ja, das sehe ich als Chance.
Es kann eine Chance sein. Es kann auch frustrierend für eine Person sein, für einen Partnerteil sein.
Ja,
da muss man auf derselben Ebene sein.
Sprecht vorher, wozu ihr Kerzen anzündet.
Genau.
Das ist unser Tipp zur Romantik. Ansonsten würde ich noch sagen, wir können ein paar Beispiele geben, was es so an Spielen gibt, die sich speziell mit Romantik beschäftigen.
Ja, und was an Regelmechaniken da cool sind.
Genau, StarCrossed würde ich empfehlen. Gleichzeitig eine Empfehlung zum System Matters Podcast, die das auch als Verlag verlegen. Die haben sicherlich da drüber gesprochen und können euch mehr vermitteln, aber es geht da um eine Liebesbeziehung, die praktisch zum Scheitern verurteilt ist. Und ja, man hat einen Jenga-Turm und erst wenn er umfällt, kann man es gestehen, aber wenn er zu früh umfällt, dann ist die Beziehung halt ein schlimmes Ende.
Mhm.
Ein tragisches. Genau, da kann man halt sehr viele verschiedene Konstellationen spielen von Beziehungen, die zum Scheitern verurteilt sind. Engel, Teufel oder...
Adlige von verfeindeten Familien, alles mögliche.
Ja.
Personen, die in einer unglücklichen Ehe sind.
Rocker und Surfer.
Ja. Opa-Metaller.
Das gibt's wirklich. Man kann sehr viel Cooles machen.
Vanilla und BDSMler.
Ja. Ich hätte jetzt gesagt, die Esler und Brad.
Ja.
Alles Hund, Hund und Katze. kann man sich mal ansehen. Die Romance-Trilogy würde ich auch noch in den Raum stellen von Emily Carebos. Da sind 3 Spiele drin. Breaking the Ice. Da geht es darum, dass Charakter ihre ersten 3 Dates haben und man sieht, ob sie sich ineinander verlieben. Mhm. Und oft spiegelt man damit Charaktereigenschaften einer anderen Person sozusagen halt, wenn man Mann und Frau ist, dann spielt man jeweils das andere Geschlecht oder so etwas. Mhm. Das ist da ein bisschen mit angelegt. Das ist ein gutes Spiel und funktioniert auch ein bisschen datemäßig. Ich habe das bisher auf jeden Fall mit einer Damenbekanntschaft gespielt. Und
es klingt sehr cool.
Genau, dann gibt es Shooting the Moon, da geht es um eine Dreiecksbeziehung für 2 bis 3 Spieler.
Mhm.
Auch wechselnde Settings und Under My Skin. Ein bisschen larviger, da geht es darum, dass halt in einem Freundeskreis Leute über ihre bisherigen Beziehungsgrenzen hinweg sich verlieben. Was halt auch natürlich, das gute Ende ist das Polyende. Das am wenigsten traurige.
Mhm.
Wo dann niemand enttäuscht wird.
Du hattest mir auch noch von A Place to Fuck Each Other erzählt.
Ja, genau. Das ist halt ein Spiel von Avery Arda, die Monster Hearts geschrieben hat, auf das ich gleich eingehen werde. Da geht es darum, dass man ein queeres Paar ist, und also ein Ort, wo man Sex haben kann. Und das wird halt sehr schnell hin und her geschnitten zwischen PartnerInnen. Das ist, genau, das ist eine andere Art von Romantik.
Von Romantik, ja.
Ja, genau. Monster Hearts hat keinen Verlieb-Dich-Move, aber mit dem Mortal ein Playbook, wo sich die Figur zwangsläufig verliebt ist. Also yeah. Bist halt
und immer in eine Person.
Ja, und das ist halt, da geht es halt so, die Bella aus Twilight-Figur, halt einen codependenten Charakter, eventuell auch obsessive Teenager-Liebe und sowas, halt dieses, auch die zerstörerische Kraft der Liebe, die man halt als Teenager spüren kann. Du wahrscheinlich nicht, aber
manche wird es... nicht so.
Die wird da halt aufgegriffen und eben verhorrort. Ist ein gutes Playbook im Sinne von, dass es tatsächlich zeigt, wie gruselig das sein kann, zwischen all den Monstern der verliebte Sterbliche zu sein.
Der nicht loslassen kann, aber auch keine Macht hat.
Ja,
oder wenig
Macht. Nur Manipulation und passiv-aggressiv und so.
Mhm.
Ja, aber ja, genau, Monster Hearts dahingehend. Und ins Dynastische zu gehen, würde ich noch Pendragon empfehlen. Das ist halt ein Spiel, wo man die Artus-Saga spielt. Und die große Kampagne, die das Spiel begleitet, geht halt über die gesamte Artus-Saga von Uta bis zum Ende. Und das heißt über Generationen. Und da kannst du eben, du hast halt praktisch ein Mini-Family-Building-Spiel nebenher, wo du praktisch dein Dynastie weiterbringst. Und dann spielst du du kannst halt Generationenwechsel machen, wo du neue Charakter spielst, die halt eben ein paar Sachen, die Alten sich gespielt haben, weiternehmen, aber eben auch eine neue Figur sind. Also man greift das Dynastische des Rittertums auf. Für heute würde ich sagen, haben wir euch einen romantischen Abend bereitet oder morgen, wenn auch immer ihr uns hört. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt uns Liebesbriefe an nerdsthehobby@gmail.com oder stellt sie öffentlich in den Raum auf nerdsthehobby bei Twitter oder Facebook oder in die Kommentarspalten unter den jeweiligen Episoden auf nerdsthehobby.de. Wir akzeptieren auch 5 Sterne.
Bewertungen als Liebeserklärung.
Ja, genau. Oder Rezensionen auch da gerne. Aber wir sind da Kommunikation und Beziehungen wichtig ist, sind wir da auch sehr kritikfähig, was ihr schreibt. Also, wenn ihr uns mitteilen wollt, schreibt uns, bewertet uns, abonniert und erzählt vom Podcast weiter. Denn es sollen ja auch andere Leute von uns hören. Und
eure Liebe teilen.
Wir sind halt auch immer mit euren anderen Podcasts, kleine Liebeserklärungen zu machen, damit ihr sie dann auch hören könnt. Diesmal würde ich Monokultur in den Raum stellen. Das ist ein Podcast über, ich sag mal, polyamores Leben mit sehr vielen verschiedenen Konzepten, die angesprochen werden. Fürs Spieldesign habe ich am meisten mitgenommen aus der Episode über Pleasure Parties. Da geht es am Anfang um Konsensspiele, die man vor so einer Sexparty machen kann, um die nicht sexuell sind, wo es halt darum geht, zu lernen, Konsens zu geben und Nein zu akzeptieren und sowas. Das fand ich ganz interessant auf einer Spieldesign-Ebene, aber allgemein, es ist einfach ein hörenswerter Podcast über Beziehungen.
Und ich versuche seit Wochen dazu zu kommen, reinzuhören. Also ein großes Lob von mir, ich habe nur Gutes bisher darüber gehört und ich werde mir demnächst auch mal die Zeit nehmen, tatsächlich eine ganze Folge zu hören. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über Romantik und Liebe aus unserem Podcast mitgenommen und wenn ihr noch mehr braucht, dann lass einfach mal ein bisschen Liebe in dein Leben. Verkompliziere deinen Beziehungsstatus und willkommen in deinem neuen Leben.